Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm hoch.
Bevor hier irgendwas in dieser Runde, müssen wir uns alle so ein kleines bisschen sammeln. Tommy.
Ja, wir fangen an mit den Gedanken zum Spieltag von Viktor Goethe Boniface. Das Leben ist wie ein Schuh. Man kann keine Kuh trinken, denn die Erde ist eine Karotte. Denkt darüber nach.
Und das ist eure Aufgabe für die nächste Stunde. Mein Name ist Nico Backspin, das ist Schöner Neuer Fußball. Und das sind die vier Musketiere. Konstantin, eine Frage, die im Vorfeld ja schon quasi nicht richtig beantwortet, aber gestellt wurde. Was hast du so die letzten Wochen gemacht? Unter anderem auch in dieser eine Woche mehr Pause, glaube ich, die wir hatten. Irgendwo Florettfechten in Tauberbischofsheim moderiert oder irgendwas Vernünftiges? Nee, Spaß. So, bevor du mich hier gleich anzählst. Wie geht's dir? Ich habe deine Stimme sehr oft gehört in letzter Zeit. Es ist, glaube ich, eine Ehre, dass du überhaupt Zeit für uns hast, oder?
Ich habe mich quasi von meinem Thron herabbesessen. Alles super. London Game war jetzt letzte, ne? Sonntag, London Game. Tottenham Hotspur Stadium wurde von der NFL übernommen. Ja, Stimmung war so wie bei einem Hotspur-Spiel, würde ich sagen. Nee, ansonsten eigentlich ganz, ganz nice. Ne? Wir hatten ein bisschen Europa League, ein bisschen Bundesliga hier, ein bisschen NFL da, ein bisschen Eishockey geht jetzt auch wieder los, ne, Nico? Jetzt Dienstagnacht, NHL startet.
Die NHL geht los, da werden wir uns auch an anderer Stelle unterhalten. Ja, aber mit anderen Worten, es läuft bei dir, ne? Bin ich sehr begeistert, muss ich sagen. Und Kai, wie ist bei dir so die Gesamtstimmung als ein Teil von 50% bei der Bremen-Fans in dieser Runde? Bleiben wir bei dem Plan, Europa alles mitzufahren nächstes Jahr?
Mittelmäßig. So wie immer. Gute 3 Minus.
Warum? Warum nur eine 3 Minus bei dir, Kai?
Fußballerisch ist alles in Ordnung.
Man muss ja an der Stelle betonen, dieses Format. Tommy, du kommst nachher noch genug zu Wort, ne? Deswegen mache ich kein dummes Intro mit dir jetzt hier. Du hast ja schon mehr geliefert als die anderen hier bisher. Aber Kai, du bist ja schon auch, man muss es schon, glaube ich, so betonen, so was das Engagement angeht, hier auf jeden Fall im oberen Drittel dieses Formates, so dass wir auch diese Woche, ja generell, so dass wir auch diese Folge wieder ein Quiz von dir kriegen. Da würde mich als erstes natürlich immer interessieren, was zur Hölle bringt dich dazu, eigentlich immer uns Idioten Quiz so plural zusammenzustellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mir macht das immer einen Heidenspaß. Es wäre ja auch schön, wenn mal ein anderer ein Quiz vorbereitet. Tommy hat das schon mal gemacht, das war auch exzellent. Aber generell macht das Spaß. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal so ein Zeithustle mit Quizzes.
Ich glaube nämlich, wir haben heute eine Menge vor und da wird es auch noch eine Menge harte Diskussionen geben. Aber ich glaube, ein bisschen rausgehauen. Deswegen müssen wir locker anfangen. Worüber wollen wir quizzen?
Also, ich nehme euch heute mit in unsere wilde Jugend der 90er, auch der 2000er und ein bisschen später. Und ich habe euch zum Teaser ja schon mal eine erste Werbung geschickt, weil es gibt nämlich ein Quiz, wo es um Fußballwerbung geht. Und zwar, der Modus ist wie folgt. Ich habe euch jetzt 8 Beispiele mitgebracht, wo ich euch mit meinem Freund ChatGPT auf eine kleine Reise in den Film selber mitgebe. Also ich baue ein Setting auf, was ihr fühlen könnt. Vielleicht könnt ihr was wiedererkennen. Ich verrate euch das ja. Ich verrate euch nicht die Brand. Das ist das Erste, was ihr erraten müsst. Das ist aber relativ simpel. Und das, was ich eigentlich von euch wissen möchte, ist das Lied, was da drin vorkommt. Und ich sag mal, beim Lied reicht mir die Hook, ausgesprochen oder gesummt. Das kriegt ihr aber hin. Also ich könnte euch ein kleines Beispiel geben. Was hat Adidas 2024 gemacht? Da war natürlich, da wurde mit deutschen Vorurteilen gespielt. In unterschiedlichen Settings wurden die Nationalspieler. Lustig. Genau, das wäre jetzt die richtige Antwort gewesen.
Wie war
Sehr
die
gut.
Antwort?
Völlig losgelöst.
Völlig losgelöst. Oh.
Ah, das sei geil. Moment, kleiner Insight. Wenn du schon dieses Beispiel bringst, Nico Backspin ist ja der einzige Mensch in ganz Deutschland, der diesen Song nicht geil findet als Torhymne. Das ist wirklich Wahnsinn.
Der hat auch wirklich Fußball nicht geliebt, Nico. Ey. Das ist so schrecklich. Ernsthaft?
Ja, ich finde den so schrecklich.
Hast du auch irgendwie, keine Ahnung, Enten?
Oder? Nee, aber der ist auf jeden Fall so auf einem Niveau mit
Schwarz und Weiß.
Nico, wir gehen rein. Wir machen eine ganz kurze Frage
an Kai. Wie viele Sport5-Praktikanten mussten da jetzt Überstunden schruppen, um das Quiz zu sagen?
Das war's alles selber. Ja, klar.
Der ChatGPT-Prompt ist gut gepflegt.
Wir sind im Jahr 2000. Ein geheimer Ort. Mitten in einem Hafen, ein stählerner Käfig, umgeben von rostigen Containern. Hier findet ein inoffizielles Turnier statt. Falsch. 3 gegen 3, ohne Auslinien, ohne Regeln, nur die Technik zählt. Die Atmosphäre ist rau, industriell, fast wie einem Untergrundclub. Ein mysteriöser Schiedsrichter mit Sonnenbrille und Mantel pfeift das Spiel an. Es ist Eric Cantona. Und dann beginnt ein Spektakel aus Tricks, Tempo und Provokation. Mit dabei
Elvis,
sind Thierry.
Elvis.
Sehr gut.
A little less conversation.
Sehr gut.
Also einer der ikonischsten Spots.
Protagonisten? Alter, das war doch mega einfach. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, den räumt ihr irgendwie nach 3 Sekunden ab.
Konstantin, was sagst du?
Was ist denn hier los?
Ich habe den in meinem Leben, glaube ich, nie gesehen.
Was?
Fang vielleicht bei mir bei 2002 oder so an. Was soll ich wissen?
Ich lese nochmal kurz vor.
Nur Yoga Bonito, das ist natürlich, oder wie das hieß, ne? Das war ein bisschen später, glaube ich. Was Nico gesagt hat.
Das ist was ganz anderes. Da hat Ronaldinho die Lattenkracher gemacht.
Da war auch ein Cage-Duell mit Henri, wo der sich gegen Standbein schießt, hinterm Tor stehen, das Ding reinballert in einem Cage in London.
Also, ich glaube, wir müssen hier wirklich nochmal ganz von vorne anfangen. Also, dann machen wir es jetzt nochmal ein bisschen einfacher. Wir befinden uns im Jahr 2010. Eine Gruppe von Fans steht in einem Pub. 2 Stimmen singen an. Sie singen voller Inbrust und eine gefühlvolle Ballade, nicht für ihren Partner, sondern für ihre Lieblingsspieler. Die Kamera zeigt Nahaufnahmen von ihren rauen Gesichtern, tätowierte Arme und leidenschaftliche Blicke. Mit dabei sind keine Spieler, sondern echte Fans. Englische Hooligans. Der Sport spielt mit dem Kontrast. Harte Typen tätowiert mit Namen und Fanschals singen eine kitschige Liebeshymne. Die Kamera zeigt Nahaufnahmen von Augen, Händen, Mikrofon. Es ist Valentinstag und gleichzeitig Spieltag. Die Botschaft, Fußballliebe ist manchmal romantischer als echte Beziehung. Freunde, wollt ihr mich verarschen?
Sag mal.
Alter, den Puma Hardcorus Valentine's Day?
Hast du dir gerade ausgedacht? Hat ihn jemals von uns jemand gesehen?
Ernsthaft?
Keine Ahnung, was gerade geht.
Also dann sortiere ich hier wirklich die einfachen oder die...
Aber jetzt mal Hand hoch hier in der Gruppe. Wer hat diesen Spot, von dem Kai gerade erzählt, gesehen?
Nee, also, den kenne ich.
Ich habe ihn jetzt gegoogelt und ja, jetzt kenne ich ihn.
80 Millionen Mal gesehen. Ja. Also gut, wir werden noch mal ein bisschen einfacher. Das wird ja hier mit euch...
Gummibärchen-Werbung mit Thomas Gottschalk kenne ich.
Komm, wir machen noch 2. Wenn ihr beide verkackt, dann gehen wir mal ins Hauptthema. So, wir befinden uns im Jahr 2016. Wir sehen eine Reihe von Spielern vor dem Spiel. Sie tragen Kopfhörer. Die Musik treibt die Szenen voran, als würden sie die Gedanken der Spieler visualisieren. Sie stellen sich vor, wie sie aufs Spielfeld treten, wie sie ihre Gegner dominieren, wie sie das Spiel gewinnen. Die Bilder sind kraftvoll, fast wie aus einem Musikvideo mit schnellen Schnitt, Lichtblitzen und dramatischer Inszenierung. Mit dabei sind Antoine Griezmann, Mario Götze, Harry Kane, Cesc Fabregas. Tommy, das war ein Einsteiger. Was ist die Brand?
Also, es ist Beats by Dre und es ist Into the Jungle.
Nicht schlecht, es ist der andere.
Weil es wäre 2014 auch gewesen, hätte ich jetzt
2014, genau. Before the Game heißt der, oder
ja,
so.
Ja, genau, Game Before the Game, da habe ich mitgearbeitet dran.
Wir reden jetzt von 2016, vom Follow-up. Und ich sag mal so, ich helfe euch ein bisschen, das Lied kommt von einer englischen Elektrokapelle. Und
ich weiß es doch. Ist,
ich doch auch macht mal Spaß, eurem Quiz zuzugucken, ihr beiden.
Na gut, ist es Firestarter von The Prodigy?
Firestarter, natürlich. Ach, scheiße.
Stimmt. So, also ich sehe schon, das wird
das
hier...
Das ist peinlich, weil ich an der Kampagne mitgearbeitet habe.
Ja, ich dachte wirklich, das wäre ein Einsteiger. Komm, jetzt machen wir nochmal einen, jetzt machen wir zumindest nochmal einen coolen Spot. Und Nico war ja gerade schon auf dem richtigen Kontinent. Ein südamerikanisches Nationalteam betritt einen Flughafen. Die Spieler jonglieren den Ball durch Wartezonen über Gepäckbänder und vorbei an verdutzten Reisenden. Selbst die Sicherheitskontrolle wird zur Bühne für Tricks mit dabei. Ronaldo, Roberto, Carlos, Romario, De Nilsson. Pure brasilianische Spielfreude.
Also, ja. An welchen Song?
Ich kenn hier, am Ende kenne ich die ja alle irgendwie, aber also, ich habe nicht so...
Ich singe den mal an.
Jetzt wird's schlimm.
Oh, ja.
Maschkenada.
Maschkenada. Wir haben alle Zuhörer verloren, da, aber okay.
Ja, bevor ich sagen, bevor die Leute jetzt endlich hier aussteigen, lass mal irgendwie Dinge nehmen, die mehr Emotionen mit uns machen. Kai, vielen Dank für das echt überragende Quiz an dieser Stelle.
Alter, dass ihr so schwach seid, das ist ja echt, ey, was für Granaten ich hier noch hab. Kennt ihr die Pepsi-Werbung von 2006 auf dem Oktoberfest?
Nein, kenne ich auch nicht.
Wo Ronaldinho, Beckham und Origi lauter Schublattler tanzen, Bayern spielen zu Da 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 von Trio.
Es ist gut eigentlich, dass man es eigentlich kennt. An alle Werbetreibenden da draußen, es sei gesagt, wir lassen uns selber von Werbefilmen nicht ganz so beeindrucken, aber wir sind immer offen, auch Werbung zu vertreiben.
Ich sage euch noch, was ich da vorbereitet habe. Das Nee.
Lass uns, mach das doch wirklich mal. Konstantin, das ist jetzt eine Chance zu gucken, ob wir wirklich Fans haben, die auch am Start sind.
Ja.
Das ist Campfire-Material.
Oha.
Wir haben es verkackt. Ihr sorgt jetzt dafür. Kai Rippe, du übernimmst jetzt den Campfire-Account dieses Mal für diese Folge. Geh ins Quiz mit den Leuten, mal gucken, wie die darauf reagieren.
Könnt ihr Karaoke singen mit mir zu Oh, ja.
Wow, wow, wow. Nico, darf ich ganz kurz was dazu sagen?
Ja.
Und er knockt sich auch noch selber aus.
Ja, so ungefähr, genau. Apropos, das passt auch auf einen Bundesligisten, über den du, Konstantin, unbedingt reden möchtest als Thema. Es ist auch zugegebenermaßen schon etwas, was ein bisschen mehr Thema hat als sonst. Es passt aber eigentlich nicht in unsere Philosophie dieses Formates, über einen Verein explizit und die Lage im aktuellen Tagesgeschäft zu sprechen. Bevor wir zu dem kommen, müssen wir natürlich einmal kategorisch oder obligatorisch kurz nachfragen. Tommy, nächstes Jahr erste oder zweite Liga?
Herr bei uns super. Projektaufstieg ist zum Greifen nah. Wir wissen gar nicht mehr, wer uns noch schlagen soll. Alles gut.
Ich habe mit ein paar Leuten mich darüber unterhalten, wo Fabi Rehse eigentlich in der Bundesliga gut untergebracht wäre. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ein Stürmer ist, ja, wenn es nicht klappt. Weil es ja schon ein Typ ist, der auch jetzt nicht per se bei jedem Bundesligisten Stamm spielt. Konstantin, Kai, seht ihr irgendeinen Verein, wo ihr Fabi Rehse, wenn wir wieder erwarten, ein scheiterndes Projekt des Aufstieg Hertha BSC hätten, wo der nächste Saison Bundesliga spielen könnte, wenn er denn wollte und nicht quasi der Lifestyle in Berlin über seiner sportlichen Karriere?
Ich glaube, der geht im Winter zum VfB. Also jetzt ist Demirovic ist doch auch verletzt. Also da ist doch jetzt wirklich Not am Mann, Not am Fabi. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ein interessanter Take, Konstantin.
Wollen wir jetzt wirklich irgendwie alle Hertha-Fans gegen uns aufhetzen? Bin ich mir nicht ganz so sicher. Fabi Rehse ist natürlich ein guter Fußballer, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht unbedingt denken, dass er jetzt beim VfB Stuttgart da die Bäume ausreißen wird. Ich denke, er bleibt bis zum Saisonende und mal sehen, was da mit Hertha passiert. Ist noch nichts ausgeschlossen.
Ich gehe da rein sofort. Werde jetzt nicht Journalist. Wir sind hier gerade dabei, ein bisschen rumzufilosophieren, wo du Fabi Rehse in der Bundesliga sehen würdest, wenn Hertha es nicht schaffen würde.
Ja, ich weiß aber gar nicht, ob es Hertha nicht schafft am Ende doch noch.
Was sagst du denn? Kölner Haie? Vielleicht, Konstantin? Oder zur DEG?
Und er lockt sich auch noch selber aus. Das sage ich. Fabi Rehse, wenn er gehen sollte, dann sehe ich ihn doch eher beim sowas mit dem SC Freiburg, die ja schon mal Interesse an ihm hatten.
Ja, ich glaube auch. Es muss ja Lifestyle-mäßig sein. Eigentlich wäre dann einer für St. Pauli, aber ich weiß nicht.
Oder geht in die Icon League, da war er gestern. mit seinem Homie.
Genau. Leute, mal jetzt beruhigt ihr euch mal, der geht hier nirgendwo hin. Der bleibt nicht nur bis Saisonende, sondern bis zum bitteren Ende bei Hertha BSC.
Karriereende.
Wir werden aufsteigen, der fühlt sich hier wohl. Der hat das Tor des Jahres geschossen, wenngleich es wegen 1 Zentimeter Abseits nicht gezählt hat. Und da würde ich übrigens auch mal ganz kurz, ich weiß, wir haben so viele Themen, aber ich will mal eine Sache kurz ansprechen. Das geht mir derart auf den Sack. Abseits, ne? Wir sprechen über Abseits. Abseits setzt sich ja zusammen aus zwei Tatbeständen. Der Position des Stürmers und der Ballabgabe. Ne? Und warum wird als Beweisführung immer nur das Foto einer der beiden Tatbestände gezeigt? Und der andere Tatbestand ist so, vertrau mir, Bruder. Das wird schon da genauso gewesen sein. Und jetzt haben wir Kameras, die teilweise viel zu wenig Frames haben, um mir genau zu sagen, wann die Ballabgabe war. Aber der eine Zentimeter vorne, der ist es dann. Ja, Konstantin, ich weiß ja, diese Saison haben wir einen Sensor im Ball.
Das stimmt,
ja. Wie war es denn aber vorher? Das geht mir so auf den Sack. Dann können Sie das zweite Bild auch einfach nicht zeigen, wenn Sie bei 50% einfach behaupten, ja, vertrau mir, Bruder. Das nervt mich derart. 1 Zentimeter ist kein Vorteil. So.
Ansonsten fand ich es gut, dass Hertha BSC gegen Preußen Münster die alle Chancen der gesamten Hinrunde schon mal versiebt hat. Ich weiß nicht, ob man nochmal treffen
kann. Ich auf Twitter tatsächlich.
Habe ich gesehen.
Geschrieben, Lukas Schuler verpasst das 7:0. Ja. Im Gegenzug macht Münster das 2:1.
Ja, genau.
So war es.
Expected ich sag, wir bleiben ein bisschen jetzt bei der Abseitsnummer. Also wie willst du es denn sonst machen, Tommy? Also wenn er 1 Zentimeter weiter vorne ist, ist Abseits.
Also
wo willst du denn die Linie ziehen?
Pass auf, es gab mal einen Vorschlag und den finde ich ganz geil eigentlich. So, ich weiß gar nicht, von wem der kam.
Arsene Wenger, der Vorschlag mit dem hier, der Körper muss vollständig davor sein oder sowas?
Das quasi, es reicht völlig, wenn dein Fuß auf der Linie mit dem Abwehrspieler ist und dein ganzer Körper davor ist. Es reicht, wenn ein Teil deines Körpers sozusagen noch auf einer Linie ist. Weil dann reden wir nämlich nicht mehr über diese Millimeter, die einfach keinen Vorteil sind.
Da redest du doch auch.
Da redest du über die anderen Millimeter. Weil nämlich die Abseitsregel ist quasi in einem anderen, ist ein bisschen anders, aber die Abseitsregel gilt quasi im Eishockey. Du kannst quasi mit deinem Körper schon im offensiven Drittel stehen, aber musst doch den Fuß auf der Linie haben. Und dann geht es dann trotzdem um Zentimeter, weil natürlich dann entschieden wird, war der Fuß noch auf der Linie bei der Ballabgabe? Also im Eishockey ist ein bisschen anders, aber war der Fuß noch auf der Linie oder nicht? Es wird immer dazu kommen, weil natürlich irgendwie es keine Grauzone gibt, aber du hast vollkommen recht. Ich fand den Vorschlag von Wenger gar nicht so schlecht. Weil es geht ja eigentlich beim Abseits darum, dass der Stürmer sich keinen wirklichen Vorteil verschafft gegenüber dem Verteidiger, dass er quasi hinterm Verteidiger steht. Wenn ich aber ein bisschen vor dem stehe, aber mit dem Fuß nur auf der Linie, habe ich eben nicht diesen krassen Vorteil. Aktuell ist ja so, der Stürmer muss fast hinterm Verteidiger stehen. Ne? Insofern also rein die Idee und die Natur der Regel ist ja eigentlich eine ganz andere, dass man sagt, der Stürmer soll keinen Vorteil haben. Aktuell ist es eigentlich für den Stürmer besser, er steht Meter dahinter.
Sehe ich da gerade eine neue SNF-Rubrik? Regelkunde. Dann haben wir nämlich gleich nochmal was. Da frage ich jetzt mal, Konstantin, du bist ruhig, weil du warst dabei, aber Nico und Kai. Folgende Situation. Wir alle wissen ja inzwischen, dass der liebe Konstantin nicht nur die Bundesliga-Highlights dokumentiert natürlich auch, aber vor allem kommentiert, sondern auch internationalen Fußball. Und es trug sich ja Folgendes zu beim Spiel der AS Roma gegen, hilf mir?
Gegen Lille OSC, also gegen Lille.
So, es tritt ein Spieler an, schießt einen Elfmeter, er muss wiederholt werden, weil zu früh reingelaufen irgendjemand. Er schießt ein zweites Mal, er verschießt ihn, muss aber trotzdem wiederholt werden. Er tritt ein zweites Mal an, verschießt ihn wieder, aber er hat Glück, der Elfmeter muss nochmal wiederholt werden. Und jetzt passiert Folgendes. Die Roma denkt sich natürlich, na, den lassen wir jetzt nicht nochmal schießen, der hat ja schon zweimal verschossen. Und ein neuer Spieler tritt an, der übrigens auch verschießt. Aber die Frage, darf eigentlich ein neuer Spieler antreten bei diesem Elfmeter, der ja wiederholt wird?
Naja, also es hat ja stattgefunden, aber stimmt. Eigentlich, ja, also ich hätte gedacht, nein. Ich dachte, der muss so lange weiter.
Auch nein.
Es wurde nicht beanstandet. Konstantin und ich haben uns kurz darüber zwischen Tür und Angel drüber unterhalten. Ich glaube, es war auch zu schnell für dich, um da jetzt irgendwas zu sagen, weil du auch hättest nachgucken müssen und du musstest es ja live kommentieren.
Ja, genau, das ist muss man mal bedenken, hast du 30 Sekunden Zeit, kannst du nicht einfach schnell mal in der Regel nachschauen und muss
aber
sich
aber da hast du die ganzen Idioten in den Kommentaren, nee, keine Ahnung.
Nee, es hat nur auf einer gesagt, glaube ich.
Ja. Und kannst du es denn?
Das war Kai Spörner-Account. Also, meine Fresse, der Kommentator ist scheiße.
Kannst du es denn auflösen, Konstantin? Wissen wir es inzwischen eigentlich?
Nö, ich habe nicht nachgeschaut. Achso, aber
perfekt. Na gut, das war SNF-Regelkunde.
Das Spiel ist vorbei. Schreibt bei Campfire gerne dann, wenn wir die Folge gepostet haben, schreibt da gerne dann rein, recherchiert das doch gerne. Es war jedenfalls, wie du sagst, also
00, Helmut, wir brauchen dich.
Helmut 00, Artem Dobik, genau, zweimal angetreten, Matthias Solé dann beim dritten. Ich hätte an Dobiks Stelle ja einfach eine Verletzung vorgegaukelt und hätte gesagt, ich kann nicht mehr antreten, tut mir leid, weil ich habe zweimal
aber, den... Das ist interessant, ich mag es, ist eine schöne Rubrik, es ist quasi... Die zweite, die Tommy hier ins Leben ruft, die er nicht vollendet. Also falls ihr euch fragt, wo der Gossip aus der Fußballwelt ist.
Auf dem Rubrikenfriedhof von Tommy Kampagne-Mühr.
Aber es gibt eine weitere Rubrik, die nicht Tommy eingeführt hat, sondern die Konstantin hier einführt. Fußballvereine, über die man reden muss. Borussia Mönchengladbach, was liegt dir mehr so? Ich frage mich, hast du eine Verbindung zu Borussia Mönchengladbach oder geht es dir so ein bisschen wie vielleicht vielen anderen, dass sie mit dem Hauptverantwortlichen, der zurücktritt, vielleicht ein Hühnchen zu rupfen haben und jetzt mal rauspoltern müssen, was ihnen seit Jahren auf den Sack geht, wenn es um Borussia Mönchengladbach geht?
Ich habe einfach gedacht, wir reden jetzt immer mal in unterschiedlichen Abständen einfach über strauchelnde große Vereine. Ich meine, wir reden ansonsten über Werder Bremen und Hertha BSC, also strauchelnde große Vereine.
Davon strauchelt einer?
Richtig, Werder
Davon
Bremen.
Davon ist aber auch nur einer
aber
groß.
Eisern Union.
Ich fand es gerade wunderbar. Ich würde es eigentlich fast so stehen lassen. Wir müssen mal ganz kurz die Szene atmen lassen. Weiter geht's mit Gladbach. Ich habe mir gedacht, wir reden mal ein bisschen über Gladbach, was ihr so von der Meinung habt. Die sind ja weit unten in der Bundesliga-Tabelle, haben sich jetzt nicht nur von ihrem Cheftrainer getrennt, Gerardo Seoane. Eugen Polanski wurde nach längeren Rufen endlich mal befördert, hat ja zuletzt in den vergangenen Jahren die Reservemannschaft in der Regionalliga betreut und ist jetzt erstmal Cheftrainer. Bis auf Weiteres wird auch nach der Länderspielpause die Mannschaft noch gegen Union Berlin betreuen. Und zugleich gab es ja die Trennung von Roland Wirkus, der seit 1990 im Club aktiv war, lange Jahre Leiter des Nachwuchszentrums und 2022 Nachfolger von Max Eberl als Geschäftsführer Sports. Während des Wirkus-Regimes gab es Cheftrainerwechsel, also erst Adi Hütter war am Start, nach ein paar Monaten wurde der dann beurlaubt, Daniel Farke hat übernommen und später hat man sich für Gerardo Seoane als Farke-Nachfolger entschieden. Aber das größere Problem war eigentlich auch die Kaderplanung und die lag ja zumweilen auch aus den Händen oder nicht in den Händen von Wirkus. Ein Stück weit war er ein Opfer der Umstände. Denn das ist was mich mal interessieren würde, wäre eine zentrale Frage jetzt. Gladbach hat ja über die Jahre hinweg sehr, sehr viel Geld liegen gelassen auf dem Transfermarkt. Denn die hatten Spieler gehabt, die heiß gehandelt wurden, wie ein Florian Neuhaus, der vielleicht für 30 bis 40 Millionen hätte zu Liverpool gehen können, als er seine ganz, ganz große Zeit hatte und Liverpool damals mit Jürgen Klopp als Cheftrainer interessiert war. Oder auch jemand wie Marcus Thuram wurde immer mal heiß gehandelt, ist am Ende ablösefrei gegangen. Rami Benzibaini ablösefrei gegangen. Dennis Zakaria für relativ wenig Geld gegangen, ich glaube für 11 Millionen damals. Also auch ein vergleichsweise sehr niedriger Betrag. Und mittlerweile hat man eben vom Kader her eigentlich so ein Team, was vielleicht im unteren, maximal mittleren Tabellendrittel anzusiedeln ist. Und man steckt im Abstiegskampf fest. Man hat sich nicht dazu entschieden, damals für viel Geld die Spieler zu verkaufen, wollte die halten, wollte sich vorne etablieren. Das hat nicht geklappt. Also ich finde es irgendwie interessant. Borussia Mönchengladbach vielleicht so ein interessanter Case auch, wie alles Mögliche schieflaufen kann. Wie man am Ende wirklich von einer guten Position, die man ja mal hatte vor ein paar Jahren, jetzt da unten reinrutscht. Ich weiß nicht, wie euer Take dazu ist und ich weiß auch nicht, wie ihr so die ganze Story rund um Wirkus und die Trainerentlassung findet.
Ich will da mal auf jeden Fall kurz mal, dazu sind wir hier da, es einen Tick größer zu machen und deswegen brauchen wir den Sportmarketing-Experten Kai Rippe an der Stelle. So ein bisschen rückwirkend die letzten 10 Jahre, die Marke Borussia Mönchengladbach. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt bei euch verarbeitet werden, ob die woanders sind, ob die es selbst machen, das kannst du vielleicht gleich sagen. Und das ordnet es auch ein. Aber wir haben ja, wenn du auf die letzten 20 Jahre Bundesliga guckst, vielleicht auch so drumherum, ja immer wieder Vereine gehabt. Eintracht Frankfurt ist gerade das super Beispiel dafür. Tradition, top und reached wirklich bis ins Top-Level. Das war Borussia Mönchengladbach vor 10 Jahren, weil sie vor 15 oder 20 Jahren mit der Max Eberl und Lucien im Prinzip sich wirklich den Arsch gerettet haben und dann durchgestartet sind. Wie würdest du die Marke Borussia Mönchengladbach, den Verein im Moment bewerten?
Ist ja interessant, also dass du den Sponsoring-Menschen nach Marke fragst, aber ich würde es jetzt mal probieren. Also
Borussia am Ende des Tages müssen wir trotzdem Wert daran setzen, darum geht's mir ja.
Genau, aber Borussia Mönchengladbach, wahnsinnige Heritage aus den 70ern, Das ist schon mal elementar, Traditionsverein, neues Stadion gebaut, was nicht mehr so zentral ist. Aber ich war da ja, wie gesagt, neulich. Also, dass man in einer Stadt, die, wie viel hat Gladbach? 180.000. So viele Leute haben auch über 50.000, glaube ich, im Stadion. Allein so viele Leute mobilisieren kann, das spricht schon für eine relativ starke Marke. Und ich finde, die haben schon, also gerade in diesem Thema Jugendarbeit bringen die auch permanent Talente auch raus. Also jetzt wie zuletzt Rocco Reitz. Also dieses ganze Thema Fohlen, Elf, Nachwuchs etc. Das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass das bei denen gut funktioniert. So, und also aus dieser Gemengelage, da kannst du ja schon markenseitig ein bisschen was drehen, oder? Also klassische Werte eines Fußballvereins, immer wieder irgendwie eigene Spieler rausgebracht, die mitunter dann auch für viel Kohle irgendwie weggegangen sind. Ich finde, die hatten auch eine Phase, da haben die gut eingekauft. Also so mit den in der Ebel-Zeit und vielleicht auch mit Lucien, also diese ganzen Zacharias und Thurams, die du aufgezählt hast, das war schon irgendwie eine ganz geile Truppe, finde ich. Aber also ansonsten muss ich auch sagen, die sind mir auch ziemlich egal. Ne?
Also meine Lieblingsnachwuchsspieler von Gladbach waren Lukas Ulrich und Luca Netz, damals auf dem linken Flügel. Da haben sie wunderbare Nachwuchsarbeit geleistet, wie jeder Linksverteidiger der letzten 10 Jahre, alle nämlich von Hertha BSC kam.
Ja, ja. So, das ist aber auch das ewige Wehklagen eines Herthaners, so dass immer alle anderen euch eure guten Leute weg.
Nee, nur Gladbach.
Und Stuttgart auch nicht, ne?
Nö.
Maxi Mittelstädt.
Konstantin, ich habe deinen Job gemacht.
Haben wir ja vergrault.
Aber Tommy, ich will hinterher, bevor du jetzt jemand härter geweine weitermachst, weil ich hab Kai bewusst gefragt, weil ich einfach ehrlicherweise damit mal wissen wollte, hat das Ding noch einen Wert? Jetzt müssen wir schon mal auch mal deinen Blick so popkulturell damit mit reinbekommen. Kai sagt am Ende, Borussia Mönchengladbach ist ihm vollkommen egal. Ist Borussia Mönchengladbach heute vollkommen egal, weil es eine Reliquie der 70er Jahre ist? Oder kann das irgendwie eine coole Marke sein, wenn man es richtig macht?
Ich glaube auch, dass Borussia Mönchengladbach einigermaßen egal ist, würde das aber positiv werten. Weil ich finde, man kann ja eigentlich als unabhängiger Fußballfan eigentlich nicht viel gegen Gladbach haben. Hatten immer mal wieder auch ein paar ganz geile Kicker. Man kann anerkennen, was die für eine Heritage haben, dass das einer, ja, ich meine, was man ja wirklich positiv hervorheben muss, dass es lange Zeit der einzige Club war, der den Bayern quasi Paroli bieten konnte, beziehungsweise eigentlich sogar größer war. Also das kann man denen nicht nehmen und ich glaube, die sind ja auch qua Region gesättigt. Also die müssen ja jetzt auch gar nicht groß werden. Kai hat es ja gerade gesagt, die mobilisieren genügend Leute, die wollen jetzt auch nicht besonders cool sein. Das Einzige, was ich jetzt in letzter Zeit popkulturell gesehen habe, war das Meme, wo erklärt wird, dass der Rollo ihm nicht 1, nicht 2, nicht 3, sondern 4 Millionen zahlt. Nachts im Sofa, liebe Grüße an Herrn Neuhaus. Ja, keine Ahnung, also ich... So markenseitig wäre das jetzt nicht mein erstes Ziel, um da zu sagen, komm, da implementieren wir jetzt irgendwas Geiles.
Es bedeutet aber auch, dass wir Konstantin ja sportlich dabei zugucken, wie ein Verein, der mal einen bestimmten Hype hatte und den auch ganz gut gebaut hat. Und da sitze ich im Glashaus mit Werder Bremen, die hatten das im Prinzip der Dekade, bevor Gladbach gekommen ist. Frankfurt hat das jetzt, was Gladbach da gemacht hat. Borussia Dortmund ist die ganze Zeit ein bisschen rübergeschwommen, hat dadurch vielleicht auch noch einen anderen Markenwert geschafft. Und wahrscheinlich würde irgendjemand, der in Gladbach sitzt, das gleiche über Werder Bremen sagen, wenn Werder Bremen abkackt. Aber kackt Gladbach gerade so ab, wie das eventuell auch anderen Traditionsvereinen passiert ist, ohne dass die vielleicht wissen, dass sie im Abstiegskampf stecken?
Oh, das ist eine loaded question. Natürlich, ich glaube, Gladbach, das habe ich ja vorhin so ein bisschen angedeutet, trauert jetzt sicherlich ein Stück weit dem Geld hinterher, was man nicht eingenommen hat. Ne? Weil ich habe mal irgendwann mal so durchkalkuliert, dass man vielleicht 100 Millionen auf dem Tisch liegen lassen hat, weil man eben dann irgendwann die Transfers nicht wollte, weil natürlich, klar, wie Borussia Dortmund auch und andere Clubs auch, es irgendwie unschön ist, wenn man dann die Topspieler gehen lässt, wie vielleicht ein Thuram oder Dahoud war auch mal ein guter Spieler oder eben auch ein Florian Neuhaus zu einer gewissen Zeit war natürlich mal zusammen mit Zacharia und so weiter eine Top-Mittelfeldachse. Hat sich natürlich alles ein bisschen ein Stück weit geändert, also hat man da Geld liegen lassen. Aus der Jugend kommen schon immer mal wieder gute Talente nach, aber man sieht es ja auch an den Transfers, die man jetzt getätigt hat, dass Gladbach eben nicht unbedingt das Geld so locker sitzen hat, weil in den letzten Jahren hier und da unter Favre ging es mal in den Oberpokal, ging es mal in die Champions League sogar zwischenzeitlich. Aber natürlich gab es auch Jahre, wo man eher durchgehangen hat und irgendwie Zehnter wurde in der Bundesliga. Insofern ist man eben auch, obwohl man ein großer Name ist, obwohl man 55.000 ins Stadion kriegt pro Bundesligaspiel, darf man auch nicht ganz vergessen, hat man trotzdem jetzt nicht irgendwie das Fundament, um eine riesen Mannschaft auf den Platz zu führen. Und natürlich ging das schon anderen Teams auch so. Frankfurt hat eine Phase gehabt, da hatten die auch eine unterdurchschnittliche Bundesliga-Mannschaft, wenn überhaupt. Mittlerweile haben sie sich da auch wieder rausgehievt durch einen sehr, sehr guten Sportdirektor. Und das ist ja jetzt auch das Ziel von Gladbach. Die wollen jetzt einen Top-Sportdirektor haben. Nils Ole Boog ist jetzt so ohnehin bei allen im Notizbuch ganz oben, der Sportdirektor von Elversberg, ehemaliger LR Ahlen-Spieler. Den wollen jetzt alle haben natürlich, weil der macht die super Arbeit bei Elversberg. Vielleicht fast der Hype fast ein bisschen zu groß mittlerweile. Aber ansonsten sehe ich auch für Gladbach so ein bisschen, also im besten Fall werden sie jetzt im Mittelfeld rumgurken, der Bundesliga. Was natürlich das den Appeal des Vereins nicht irgendwie verändert, weil man gerade darüber gesprochen, wie attraktiv der Verein ist. Und das Interessante bei Gladbach ist, die sind vielleicht deutschlandweit so ein bisschen egal, aber die sind regional sehr, sehr bedeutsam. Übrigens, das wird von vielen unterschätzt, die nicht im Rheinland leben, aber im Rheinland ist Borussia Mönchengladbach eine Riesennummer.
Also das Rheinland-Derby ist auch Köln gegen Gladbach, ja, und nicht Köln gegen Düsseldorf. Also das ist, das interessiert hier in Köln sein. Also Gladbach ist der Erzfeind, historisch bedingt. Und also da ist ja auch total was dran, dass die, also die haben ja wirklich Heritage, ne? Ich habe das eben mit dem Egal so hin und her gesagt, weil es eigentlich sind mir halt irgendwie 15 von 18 Bundesligisten sind mir wahrscheinlich egal. Und Tommy hat natürlich total recht. Das kann man ja auch positiv framen. Ich finde sie nämlich auch nicht doof. Eigentlich finde ich sie völlig normal egal, würde ich sagen. Aber die haben natürlich auch so ein paar ganz geile Farbtupfer als Spieler. Also ich meine, man denke an Effe irgendwie, der hat da ja auch irgendwie seine Karriere gestartet. Den fand ich schon, ich fand auch immer Uwe Kamps und Hans-Jörg Kriens ziemlich geil. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her.
Lothar Matthäus war Gladbacher.
Lothar Matthäus, also und wie von den Neuen, so diese ganze Generation um Reitz, um Neuhaus, die sind ja auch eigentlich sogar ganz okay, ne? Und was ist, also ich meine, du hast ja auch das Thema mit Don Rollo geframed, Konstantin. Was man ja wirklich bei aller Angriffsfläche, die er auch durchaus geboten hat, sagen muss, ist so diese Neuhausnummer hat er doch eigentlich ganz gut abgefiedelt, indem er da einfach dann gesagt hat vor laufender Kamera, du, wir haben doch alle schon mal über einen Chef schlecht geredet. Okay, ja, danke, tschüss. Das fand ich dann wiederum ganz souverän.
Hat trotzdem nicht gereicht, um den Job zu behalten, so an der Stelle, ne? Tommy, siehst du Probleme für Gladbach oder fangen die sich, weil sie genug Fundament haben?
Naja, also die aktuelle Verfassung von Gladbach ist natürlich schlechter als die der Weimarer Republik, das muss man sagen. Um da auch mal ein bisschen historischen Kontext reinzubringen. Ist eine neue Rubrik, historische Fußballvergleiche.
Die komplett schief sind, aber irgendwie auch geil.
Ich bin ja co-abhängig, man muss es so sagen. Ich habe quasi in meinem engsten Umfeld einen sehr guten Freund, der Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, ist ja Gladbacher, berichtet über Hertha BSC, ist aber Gladbacher, mit dem rede ich ab und zu über Gladbach, da leide ich mit. Und meine neue Kollegin Fenja, die ist auch Gladbacherin und die muss jetzt mit mir immer zu Hertha gehen. So, das heißt, so ein bisschen bin ich da dran. Es tut mir natürlich weh. Ich hätte es auch Seoane total gegönnt, weil ich den total mochte irgendwie und ich wollte, dass der Erfolg hat. Und ich wollte auch es nicht so framen lassen von anderen, dass jetzt, wo Max Eberl weg ist, nichts mehr funktioniert, weil ich nicht möchte, dass er so überhöht wird, weil ich ihn nicht besonders gut leiden kann. Insofern, ja, Gladbach ist absolut verloren.
Naja, ich meine, Gladbach ist schon mal runtergegangen in die zweite Liga, ja auch in der jüngeren Vergangenheit. Natürlich haben sie sich dann auch gut wieder nach oben geboxt. Ne?
Das ist aber auch schon wieder länger her, ne?
Ja, das war die Jus-Lurukai-Zeit und so weiter. Danach kam ja die Favre-Zeit, die natürlich schon sehr erfolgreich war. Und er hat ja auch das ganze Ding nach oben gepusht mit dieser Mannschaft rund um Raphael, die ja wirklich zeitweilig mal richtig stark war und ja auch bis in die Champions League kam. Aber Gladbach ja aktuell, ich meine, die werden jetzt im Abstiegskampf sich wiederfinden, wahrscheinlich bis Saisonende. Heidenheim ist wahrscheinlich Abstiegskandidat Nummer 1 und dann eben Gladbach, Mainz, Augsburg, Union Berlin, Werder Bremen, FC St. Pauli oder so, mal sehen. Aber das sind ja so die Mannschaften, wo ich sage, okay, die sind vielleicht eher im unteren Tabellendrittel, in der unteren Tabellenhälfte zumindest anzufinden und gegen die wird es gehen. Und da hat Gladbach aktuell schon nicht so die besten Karten. Also im schlimmsten Fall müssen die am Ende runtergehen. Saisonübergreifend übrigens mit dem 0:0 gegen den SC Freiburg.
Elf Spiele, ne?
13 Mal in Folge 13. ohne Sieg geblieben in der Bundesliga und in dieser Saison nur einen Sieg eingefahren, ein 3:2 auswärts bei Atlas Delmenhorst im DFB-Pokal. Also ist natürlich alles schon relativ traurig momentan, aber was ich eben vorhin bei Wirkus noch sagen wollte, deswegen habe ich das so ein bisschen geframed, ja, war schon ein bisschen auch ein Opfer der Umstände, weil natürlich die Kaderplanung lag ja bis Februar 2022 nicht bei ihm und dass da zum Beispiel so viele Verträge ausgelaufen sind, dass ein Thüram und so weiter für nichts gehen konnte, das konnte er dann auch nicht reparieren unbedingt. Und auf der anderen Seite natürlich hatte er vielleicht das Problem, er war lange Leiter des Nachwuchszentrums, war Jugendtrainer gewesen und hatte vielleicht nicht unbedingt das Charisma einiger Sportdirektoren der Bundesliga.
Kai Rippe, glaubst du, dass so ein Verein wie Borussia Mönchengladbach anders dastehen würde, wenn es 50+1 nicht geben würde?
Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico.
Eckner, irgendwann müssen wir dir mal die Tasten da wegnehmen oder du musst sie mal auswechseln. Dir fehlt so ein bisschen die Aktualität.
Du musst erstmal ein paar neue Punchlines raushauen, dann bringen wir die auch aufs Soundboard.
Das stimmt. Also ich glaube schon, generell gilt das ja für alle Vereine, ne? Weil alle die Möglichkeit hätten, gerade in schwierigen Phasen oder auch wenn sie größere infrastrukturelle Projekte mal vor der Brust hätten, sich auf externem Wege Kapital zu beschaffen, einmalig. Und was ja generell aktuell der Fall ist, die Investoren in Fußballvereine in Europa stehen Schlange. Nur wo stehen sie nicht? An der Tür der Bundesliga oder der deutschen Ligen, weil dort herrscht 50+1 als einzige Liga, die mir ehrlich gesagt bekannt ist. Und das ist ein Wettbewerbsnachteil.
Ist doch ein Thema, über das man mal sprechen könnte, ne? Oder Tommy? Ich meine, ihr habt ja da bei Hertha genug Erfahrung damit, viel Geld in den Verein zu schmeißen, ohne Rechte abzugeben. Shoutout dafür, das ist auf jeden Fall gut gespielt, Bro. Aber 50+1, also und ich nehme mir die, ich mache es bewusst hämisch, nehme es mir nicht persönlich übel, aber glaubst du, Hertha wird es noch geben, wenn es 50+1 nicht gegeben hätte? Du weißt, wo ich herkomme und wo ich hin will.
Ja, ich weiß, wo du herkommst und ich weiß, wo du hin willst. Ich frage mich nur, ob wir da das richtige Fallbeispiel sind. Ne? Also, man
du
kann
sitzt
auch
in dieser Runde, ich muss damit anfangen.
Man kann auch trotz 50+1 sehr viel Geld in den Verein schleusen und sehr viel Quatsch damit machen. Das geht schon. Ne? Also insofern, aber ja, es bestünde natürlich total die Gefahr, dass wir uns da komplett verkauft hätten an irgendjemanden und inzwischen irgendwie, weiß ich nicht, andere Vereinsfarben und einen anderen Namen hätten und vielleicht auch in einer anderen Liga spielen können. Na klar, kann schon sein, ja.
Und Konstantin, bevor wir hier komplett einsteigen, auch an dich nochmal, du ja international wie kaum ein anderer unterwegs bist, was so den Fußball angeht hier, dadurch, dass das dein Daily Business ist, so gucken die Engländer mit einem Lächeln auf Deutschland, weil 50+1 ja dafür sorgt, dass der Abstand immer größer wird?
Nee, im Gegenteil. Also die Medien vor allem schauen immer ein bisschen neidisch auf Deutschland. Weiß ich eigentlich, die reden gerne über 50+1 und was es eigentlich bedeutet und so weiter. Manche denken sogar, es ist, glaube ich, krasser. Also manche glauben wirklich, dass die Vereine Membership-Run sind, was dann wirklich so Mitgliederversammlungen ständig stattfinden. Natürlich, so ganz so ist es ja nicht. Aber viele schauen schon drauf und wir dürfen nicht ganz vergessen. In England wird jetzt ein Independent Regulator eingesetzt. Also es gibt de facto eine Regierungsbehörde, die jetzt den Profifußball dort überwacht, weil man dort Fußball als Kulturgut erklärt hat oder zum Kulturgut erklärt hat. Das heißt, dort gibt es staatliche Überwachung. Es wird jetzt mehr und mehr anrollen.
Die Regulatoren rauschen an bei den Kontrollmechanismen in der Premier League. Und die Frage ist ja, haben die wirklich so ein scharfes Schwert, dass sie zumindest mal eine Drohkulisse aufbauen gegen die investorengetriebenen Vereine oder eben nicht? Da habe ich so ein kleines Fragezeichen. Ich kann es aber auch ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich bin einfach nur so ein bisschen abgestumpft, was den Glauben angeht, was die Regulation von solchen, sagen wir mal, von Investoren angeht, da ist 50+1 in meinen Augen der einzige Proof of Concept, den es gibt.
Aber lass uns da mal reingehen, weil wir fangen jetzt schon an, drüber zu reden, anstatt das nochmal ein kleines bisschen auszuarbeiten. Denn ich muss sagen, ich selber habe mit 50+1 natürlich schon viele Anknüpfungspunkte gehabt. Ich weiß auch ungefähr, worüber wir reden, worum es geht. Konstantin, Kai, wer von euch? Kai, man muss ja sagen, Kai, du bist hier, glaube ich, du hast 26 Stunden Podcast dir vorher angehört. Du bist bewaffnet bis unter die Zähne, um 50+1 hier auseinanderzusetzen. Normalerweise ist Konstantin her derjenige, der ja dafür sorgt, dass wir ein bisschen die Basisfakten bekommen. Willst du das heute übernehmen? Willst du uns 50+1 mal ganz kurz Status quo seitig erklären? Wo stehen wir eigentlich?
Ich kann es probieren und Konstantin kann gerne ergänzen, wenn ich Quatsch erzähle. Tatsächlich habe ich heute gehört, WDR Inside zu 50+1 ist schon 2-3 Jahre her, kann ich aber echt empfehlen. Dreiteiler mit Thomas Poppe unter anderem, also fand ich gut. Und im Kern ist die Regel ja noch gar nicht so alt, ne? Die gibt es ja erst seit Ende der 90er und war mitnichten irgendwie Bestandteil der Bundesliga-Folklore oder Fußballkultur, aber im Kontext der 90er, wo diverse Vereine schon probiert haben, ihre Lizenzspielermannschaft in Kapitalgesellschaften auszulagern, sprich kein e.V. mehr zu sein oder die Lizenzspielermannschaft nicht mehr im e.V. zu haben, sondern in einer ausgelagerten KGaA aus Governance- oder Investorengründen. Hat sich ein Gremium um unter anderem damals Egidius Braum und Wolfgang Holzhäuser zusammengesetzt. Und Wolfgang Holzhäuser hat das ganz nett erzählt in dem besagten Podcast. Die haben sich dann einfach mal quasi den Modus innerhalb von einer halben Stunde überlegt. Und der Herr Braun hat gesagt, ja, also man kann das machen mit den Kapitalgesellschaften, aber der Fußball muss immer das Sagen haben. Und dann hat einer gesagt, ja gut, dann lass doch einfach 50+1 der stimmberechtigten Anteile beim e.V. Und dann haben alle gesagt, so machen wir es. Und dann gab es damals eine Herausforderung, das war die sogenannte Lex Leverkusen, weil Leverkusen meines Wissens, glaube ich, seit 1904 schon in der Hand von Bayer war. Das mag, vielleicht ist das nicht ganz sauber, aber damals gab es schon diese Herausforderung. Das heißt, hier brauchte man eine Ausnahme. Und dort hat man dann eine sogenannte Förderausnahme definiert, wenn ein Investor, in diesem Fall Bayer, schon seit mindestens 20 Jahren den Fußball des Bereiches ununterbrochen und erheblich gefördert hat, dann darf auch mehr als 50+1 der stimmberechtigten Anteile in der Hand oder außerhalb des EVs in einem institutionellen Investor liegen. Und interessant war, ich habe ein bisschen gebraucht, was heißt denn eigentlich erheblich? Also eine Quelle hat mir gesagt, dass man mindestens den Verein unterstützt haben muss. Der Benchmark ist der Trikotpartner. Also man muss 20 Jahre ununterbrochen den Verein mit der Summe unterstützt haben, die der Trikotpartner gezahlt hat. Will sagen, es darf keinen anderen gegeben haben, der mehr bezahlt hat. Und diese Regel war dann quasi ab 98, glaube ich, in place. Dann gab es, glaube ich, 2-2 oder so, gab es dann das Thema VfL Wolfsburg, die eigentlich erst, also damals hieß es noch, man muss vor 98 20 Jahre gefördert haben. Das ist auf die Bayer AG zugetreten, auf VW damals beim VfL Wolfsburg nicht, aber sie waren immerhin relativ lange engagiert und deshalb hat man die dort auch zugelassen. Das war eigentlich schon eine besondere Auslegung dieser Lex Leverkusen. Das ging dann im Prinzip so weiter. Keine Angst, jetzt kommt der letzte Fakt, weil dann kam nämlich irgendwann Hannover 96 auf den Plan, nämlich im Namen von Martin Kind und hat meines Erachtens, das war glaube ich Ende der 2010er, einmal geklagt und gewonnen und dann hieß es nämlich, man muss nicht vor 98 20 Jahre den Verein gefördert haben, sondern man muss einfach nur 20 Jahre den Verein gefördert haben. Das war der Plan von Herrn Kind. irgendwann Hannover auch zu übernehmen, was nicht geklappt hat, aber was den Weg bereitet hat für die dritte Ausnahme, das war nämlich der Herr Hopp in Hoffenheim, der auf dem Rücken von diesem Urteil dann die Mehrheit bei Hoffenheim übernehmen konnte. Und so sind wir aktuell, korrigiert mich gerne, bei einer 50-plus-1-Regel, die es seit 25 und ein bisschen gibt, die drei Ausnahmen hat, nämlich drei Ausnahmen hatte, so muss man es ja sagen, nämlich Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, Entschuldigung. Inzwischen ist Hoffenheim keine Ausnahme mehr, weil Herr Hopp einen Großteil der Anteile zurückgegeben hat, die liegen jetzt wieder beim e.V. Wir haben jetzt aber eine neue Ausnahme und das ist Rasenballsport Leipzig, weil da liegt die Mehrheit beim e.V., aber die haben einen interessanten Kniff. Der e.V., der nimmt nur eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern auf, Stimmberechtigte, und zwar 21, und die sind alle, gelten als Red Bull nah. Das heißt, wir haben hier einen e.V., aber wir haben hier keine wahre Mitgliederbestimmung, weil die Mitglieder, die dort das Stimmrecht haben und das Präsidium von RB wählen, als etwas biased einzuschätzen sind.
Das eine war jetzt lange ein kurzer wilde Abriss. Wollte ich gerade sagen. Konstantin, hast du was denn zuzufügen?
Das ist genau richtig ausgeführt. Warum wir darüber diskutieren, ist einfach, es gab eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof 2023. Da hatte damals die Super League, also diese Gesellschaft, da geklagt. Ging im Grunde genommen ein bisschen um die Marktmacht von FIFA und UEFA, weil de facto im Fußball, ne, die UEFA bestimmt, was im europäischen Fußball abgeht. Die stellt alle Wettbewerbe, die vermarktet alle Rechte. Und da ging es ein bisschen darum. Am Ende sollte dadurch nochmal das Bundeskartellamt prüfen, ist 50+1, also quasi entspricht das dem europäischen Kartellrecht, ist das zulässig? Und das Bundeskartellamt sagt, ja, ist zulässig. Also auch laut dem schärferen europäischen Kartellrecht an sich ja, aber weil das europäische Kartellrecht dahingehend ein bisschen verschärft wurde, dürfen es eigentlich keine Ausnahmeregelungen mehr geben. Also Punkt 1 ist, Bundeskartellamt sagt ja, man kann Vereinsprägungen nutzen als einen sozialethischen Grund, um gewisse Einschränkungen vorzunehmen. Das heißt also quasi 50+1 schränkt dann eben gewisse Dinge ein. Investoren dürfen keine kontrollierende Mehrheit haben bei diesen GmbHs und KKGAAs oder auch bei den AGs. Aber diese Ausnahmeregelung, die es gibt, also sprich die beiden Förderausnahmen Leverkusen-Wolfsburg plus RB Leipzig plus auch so ein bisschen die Durchschlagskraft der EVs, das spricht an auf die Abstimmungsgeschichte damals mit Martin Kind, der einfach so abgestimmt hat, wie er wollte, ne, als es damals bei dieser, um die Abstimmung ging, um den Investoreneinstieg bei der DFL. Eigentlich solche Ausnahmeregelungen sollte es nicht geben. Oder es muss irgendeine Lösung gefunden werden und das Bundeskartellamt drückt jetzt darauf, dass es da eine Regelung gibt oder eine Lösung gibt, dass eben diese Ausnahmeregelungen zumindest mehr eingeschränkt werden. Aber grundsätzlich 50+1 geht einher, passt, verstößt nicht gegen europäisches Kartellrecht.
Das wollte ich nochmal kurz unterstreichen, was du gesagt hast, Konstantin, weil das war ja immer so eine ewige Angst, so
ja.
Es klagt mal einer und dann fällt 50+1 mitnichten, ne? Also 50+1 ist durch den größten Hüter des Wettbewerbs in Deutschland bestätigt, ne? Also wir reden aktuell nur über die Ausnahmen.
Man sagt trotzdem nur ganz kurz, wirklich, das ist wichtig, weil ich glaube, das wurde manchmal so ein bisschen, wie du sagst, ne, so ein bisschen falsch transportiert. Also das Bundeskartellamt sagt ganz klar, Zitat, es bleibt dabei, dass das Ziel der Vereinsprägung geeignet ist, eine Ausnahme vom Kartellrecht zu tragen. Der EuGH stellt allerdings strenge Anforderungen an die konsistente und einheitliche Anwendung von Regelungen, die von einer Ausnahme vom Kartellrecht profitieren sollen. Also sprich, es muss ein bisschen klarer sein, wie die Ausnahmeregelungen zustande kommen, oder es darf keine Ausnahmeregelung im besten Fall geben. Und das wird natürlich jetzt schwer, weil, wir haben es gerade gesagt, Leverkusen, Leipzig, Wolfsburg sind drei Bundesligisten. Wenn jetzt keine Lösung gefunden wird, dann klagen die am Ende, dann gibt es eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der nächsten Saison, weil wir mal davon ausgehen, dass alle drei in der Bundesliga bleiben. Wobei Wolfsburg relativ schlecht momentan.
Ja, also wobei, das musst du präzisieren, ne? Also weil eine Sache, die klagen nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Weil es das Aktiengesetz, also im Prinzip dem Bayer-Konzern vorgibt, dass sie halt alles tun müssen, um, ich sag mal, immer im Sinne des Shareholders zu handeln. und im Sinne des Shareholders der Bayer AG ist definitiv die Klage gegen die DFL, wenn denen ihr Verein weggenommen wird, ne? Oder die Anteile abgeben müssen. Also das ist nichts, was sich ein Caro und Co. höchstwahrscheinlich aussuchen können, sondern sie werden das tun müssen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Konflikt, wo alle Angst vor haben im Moment.
Fernando Caro wurde Anfang September in den Aufsichtsrat der DFL gewählt. Also geht man wahrscheinlich schon eher so auf den Ansatz, wir finden irgendeine gemeinschaftliche Lösung. Oder aber, Tommy, sollte man einfach Leverkusen und Wolfsburg rausschmeißen aus der Bundesliga?
Ja. Ja, stark konsolidiert. Das wäre der Weg gewesen. Ich will den kurz ein bisschen aufbereiten für euch da draußen. Denn wir haben hier dieses Format schon gestartet, um so ein bisschen kulturellen, eigentlich komme ich daher, aber Tommy ist ja im Prinzip in den gleichen Feldern unterwegs, teilweise viel, viel weiter als ich. Deswegen haben wir für Tommy ja immer so ein bisschen klischeehaft die Rolle am Anfang von dem Die Hard Fan aus der Kurve beschrieben. Jetzt ist er ja der Logenbesitzer bei Hertha. Trotzdem, Tommy, zieh die North Face Jacke kurz an, Kappe ein bisschen tiefer. Und jetzt mal aber sowas von dagegen oder für 50+1.
Naja, also ich glaube, man muss ein bisschen ausholen, weil die Frage ist, diese Regel, ne, die steht jetzt so symbolisch quasi dafür, dass wir das Alte so ein bisschen aufrechterhalten wollen und dass wir uns nicht völlig dem Geld hingeben wollen. Aber ich glaube, und das hast du ja gerade angedeutet, Konstantin, auch wenn man mal genau reinguckt, was ist denn eine KGaA? Ja, das ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. So heißt, du hast einen Kommanditen und einen Komplementär. Der Komplementär ist der, der unbeschränkt haftet. Ja, also der eine Gesellschafter haftet unbeschränkt, der andere nur mit seiner Einlage. Das ist der Kommandit. Beispiel Hertha. Wer ist denn der Komplementär? Das ist die Verwaltungs GmbH, also der Verein in Wahrheit. Das heißt, der Verein, dem gehören da Anteile, der haftet komplett für alles, was die KGaA verbricht. Und die Leute, die sich Anteile an der KGaA kaufen, nur mit ihrer Einlage. So, das heißt, wenn du inzwischen schaust, dass du auch die erste, dass du Jugendmannschaften teilweise mit über die KGaA inzwischen laufen hast, hast du ja de facto auch, und da, du kannst dir ja 100% davon kaufen, also die einsteigen zu 100%, kannst du die Anteile zu 100% verkaufen von der KGaA, das ist ja völlig wurscht. Und wenn du weißt, dass das die Rechtsform ist, die den Spielbetrieb aufrechterhält, dann frage ich mich, wie viel Wert hat diese 50+1 Regel de facto in Wahrheit noch da draußen? Klar, wir können keinen Präsidenten dann vom Investoren sozusagen bestimmen lassen, der wird immer noch gewählt, aber wir alle kennen auch das Business in solchen Vereinen, dann ist der Aufsichtsrat und hier ist noch da und hier und da wird da ein bisschen Stimmung gemacht, auch da wird ja Einfluss genommen. Also ist das eigentlich, Frage zurückgestellt, ist das eigentlich nicht nur noch, ja, so ein letzter Strohhalm, an dem wir uns irgendwie festhalten, der in Wahrheit jetzt nicht unbedingt alles retten wird oder davon abhält, dem Geld zu verfallen.
Also ich glaube schon, dass er noch, also zumindest in der Theorie, eine wahnsinnige Drohkulisse ist gegen Investoren aus dem Ausland. Also, weil nach meinem, die gibt's ja, die wollen auch in den deutschen Fußball. Und die haben alle immer dasselbe Ziel, nämlich kurz- bis mittelfristig Geld zu verdienen und dann wieder rauszugehen. Das ist nun mal die Ratio von Investoren oder von den meisten Finanzinvestoren im Sport. So, und ich glaube auch, ich weiß, dass immer noch sehr viele davon abgeschreckt werden, in die Bundesliga zu investieren, weil sie zumindest auf dem Papier halt nicht den Durchgriff haben. Und die es dann machen, stellen dann bestimmt auch in der Praxis fest, so, siehe Hasan Ismail, oh, ich kann doch über unterschiedliche Hebel, allein weil der Verein irgendwie geldmäßig immer so ein bisschen an meinem Tropf hängen wird, Einfluss nehmen und natürlich auch in die Sportpolitik eingreifen. Da bin ich total bei dir. Aber erstmal ist 50+1 immer noch ein wahnsinniges Schutzschild dagegen, dass wir noch viel mehr solche Versuche haben.
Wobei auf der anderen Seite finde ich es immer interessant, weil Venture Capital zum Beispiel, ich meine, da gibt es viele Investitionen, wo niemand am Ende über das Unternehmen bestimmt, ne? Wo du einfach sagst, ich bin überzeugt vom Unternehmen, ist natürlich was ganz anderes, ich weiß, eine andere Branche, aber ich investiere da mal X rein und hoffe dann auf eine Rendite, aber natürlich bei Fußballvereinen ist man nicht ganz davon überzeugt. Andererseits ist natürlich auch mal die große Drohgebärde und international hat es schon einige Vereine zerlegt in den letzten Jahren, wenn dann eben diese Investoren von außerhalb kommen und gleichzeitig nicht nur Geld geben wollen, sondern auch noch alles bestimmen wollen, dass es auch komplett in die Hose gehen kann, denn es fühlt sich immer leichter an, Fußballkompetenz zu haben oder es fühlt sich so an, als wäre das relativ einfach, einen Fußballverein zu führen. Am Ende merkt man, dass es teilweise komplexer ist, als in vielen anderen Branchen Unternehmen zu führen, weil Fußball unberechenbarer ist, als wenn ich jetzt in der Telekommunikation zum Beispiel unterwegs bin. Aber was natürlich, was du gerade sagst, Tommy, was ja trotzdem, was auch Kai schon angedeutet hat, ich meine, es stimmt, auf der einen Seite wird, glaube ich, gerade im Ausland und auch vielleicht so manchmal so in der breiten Öffentlichkeit wird 50+1 ein bisschen verklärt. Da glauben die Leute wirklich irgendwie, die Mitglieder kommen zusammen, bestimmen dann den nächsten Trainer. Was natürlich Quatsch ist, was natürlich nie passieren wird und was auch irgendwie in der Praxis nicht umsetzbar ist. Aber auf der anderen Seite gibt es schon noch so ein Schutzschild, weil schaut euch einfach an, wie viele, nicht riesige Vereine, aber viele so mittelgroße Vereine, auch im Ausland, in Belgien und auch in Frankreich und so weiter, nicht ganz verschwunden sind, aber schon ganz schön in die Knie gegangen sind, weil Investoren einfach gekommen sind, haben den Verein übernommen und hatten entweder irgendwann keine Lust mehr, haben selber finanzielle Probleme bekommen, was man auch nicht ganz vergessen darf, oder haben sich überschätzt oder was auch immer. Wenn 777 Mehrheitseigner von Hertha gewesen wäre, also sprich auch die kontrollierende Mehrheit gehabt hätte, dann hätte man jetzt einen Vereinspräsidenten, der im Knast sitzen würde oder wie auch immer da gerade die Rechtslage ist. Aber du weißt, was ich meine.
Also, und man muss auch ergänzen, das habe ich eben nicht ganz richtig gesagt, also die Fonds sind ja gar nicht das größere Problem, sondern die reichen Einzelpersonen, ne? Also Konstantin, du hast ja eben auch zu Recht gesagt, also bei den meisten Fondsinvestments ist es ja gar nicht so, dass die auf die Mehrheit gehen, sondern nur auf eine qualifizierte Minderheit, aber erfahren genug sind, intern Druck zu machen. Das gibt es beim Fußball auch. Der schlimmere Use Case im Investorengame, wenn es 50+1 nicht geben würde, sind ja hier so dieser Uerdingen-Fall. Also wenn solche Leute sich einen Verein kaufen, und halt auch eher nach Bauchgefühl und Gutdünken dann durchregieren und die Trainer im Minutentakt feuern, weil sie meinen, es besser zu wissen. So richtet man ja viel häufig Vereine zugrunde. Das sind ja gar nicht unbedingt die KKRs und Co., sondern halt eher die, wie heißt der Russe noch, Konstantin?
Ponomarev, der. Genau, also. Der, genau. Und der ist natürlich ein ganz Worst Case, aber selbst, weißt du, Kai, selbst diese, ich meine, wir haben es auch mal hier und da schon gesehen, selbst so die mittlere Ebene der ausländischen Investoren, die irgendwie Geld haben, warum auch immer. Aber eben in einem anderen Business. Die haben ja nicht unbedingt im Sport ihr Geld gemacht, sondern im anderen Business und denken dann, die können teilweise auch ihre Business-Logik oder auch einfach ihr Ego anwenden auf eine andere Branche, die viel, viel unberechenbarer ist als vieles andere in der Welt. Also, weil, du musst auch mal dazu sagen, was beim Fußball auch eine Rolle spielt, was ja damals in der großen, auch so in der großen, so in dem Investoren-Hype, den es mal so gab in den 90ern schon, als plötzlich irgendwie viele Vereine an die Börse gegangen sind, was im Fußball ja auch so eine Rolle spielt, im Vergleich zu vielen anderen Branchen. Im Fußball ist es eben nicht so, dass es so ein stetiges Wachstum unbedingt gibt. Also in anderen, wenn ich jetzt ein gutes Unternehmen bin in einer gewissen Branche, kann ich immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen, kann immer wieder neue Bedürfnisse bedienen, kann immer wieder Geld machen und bleibe da immer so stetig. Im Fußball kann ich sagen, ich bin 5 Jahre erfolgreich und plötzlich im 6. Jahr steige ich ab. Weil 3 Transfers nicht klappen und weil der Trainer Mist gebaut hat. Das hast du natürlich in keiner anderen Branche eigentlich, also in keiner normalen.
Ja. Was natürlich auch noch zur Wahrheit gehört, ne, ist, dass wir, ich glaube, ich habe das auch mal bei euch, bei uns in der WhatsApp-Gruppe geteilt, es gab so ein relativ eindrucksvolles Video, wo sich ein englischer Journalist quasi mal die Bundesliga vornimmt und eigentlich sagt, wie geil das da eigentlich alles ist, gerade im Vergleich zur Premier League. So, ne? Also was auch zur Wahrheit gehört, ist, dass wir sukzessive über Dinge diskutieren und je länger wir darüber sprechen, das ist ja schon der erste Tabubruch, ne, früher war 50+1 quasi untouchable, darüber diskutieren wir gar nicht. Jetzt diskutieren wir darüber schon ganz schön lang und immer häufiger. Das ist ja schon ein Vorbote dafür, dass wir wahrscheinlich auch irgendwann mal darüber sprechen werden, dass es nicht mehr da ist. Und was das dann auch bedeuten wird, ist der absolute Fokus auf Profitmaximierung, auf unendlich teure Tickets, auf die Implikationen, die das aufs Publikum hat, auf die Stimmung, auf die generelle Zusammensetzung, auf die gesellschaftliche Rolle vom Fußball und. Und da, vor dem Hintergrund können wir natürlich, und da hoffe ich, sind wir uns einig, trotz aller Vermarktungspotenziale, eigentlich nur hoffen, dass niemand diese Regel anfasst und wir gerne der ja vielleicht etwas naive und in der Vergangenheit lebende, aber immer noch geilere Verbund von Fußballclubs sind und von Fans, die das Ganze noch richtig fühlen.
Ja, 100% agree. Also auf der Gegenseite muss man sagen, es ist ja schon erschreckend, wie wenig Clubs in der Lage sind, sich mittel- bis langfristig irgendwie aus sich heraus zu finanzieren. Es gibt ja, also niemand thesauriert Überschüsse, es wird alles sofort wieder in den Sport gesteckt. Größere Infrastrukturprojekte gehen sowieso nur auf Pump. Ey, wie viele Traditionsclubs haben jetzt diese ganzen Finanzinstrumente wie Fananleihen etc., wo man echt großes Fragezeichen dran machen muss aus Anlegerschutzaspekten. Oh, manchmal denke ich, dann wäre aber auch so eine professionelle Governance von irgendwie einem professionellen Investor an der einen oder anderen Stelle jetzt auch nicht so schlecht. Also ich verstehe das total, was du sagst, Tommy, und am Ende würde ich auch immer 50 plus 1 als sakrosant bezeichnen, weil wenn du es, also es ist ja irreversibel, ne? Also wenn du einmal das Tor aufmachst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du die ersten Negativfälle hast, die das sehen wir in allen Ligen. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, boah, ey, der Status quo ist aber auch nicht so richtig erbaulich, ne?
Also, ja, aber der hat ja damit nichts zu tun, weil der würde sich ja auch nicht unbedingt verbessern dadurch. Also du hast völlig recht, ich glaube, immer offen gesprochen, ich habe selten eine Branche gesehen, wo derart viel Geld von derart wenig Kompetenz bewegt wird. Ja, also allein die absurde Annahme, dass jemand, der mal ein Fußballer war, ein Ausnahmesportler, auch ein Ausnahmemanager zufällig ist, ja, und wie oft das statistisch im Fußball vorkommt, ist ja auch Wahnsinn. Ungefähr so statistisch unnormal wie die Tatsache, dass es auch im Fußball überhaupt gar keine Homosexuellen gibt, ist auch witzig statistisch, ne? Also was da im Fußball statistisch alles vor sich geht, ist lustig. Aber zu sehen, dass du ja plötzlich so Entscheidungsträger hast über Millionen, teilweise Milliarden Unternehmen, muss man ja bei Bayern München beispielsweise zum Beispiel inzwischen sagen, die halt nach dem Fußballspielen so ein bisschen Fernstudium da, Sportmanagement. Puh, also das hat jetzt erstmal nichts mit Investoren zu tun, es hat einfach damit zu tun, wie ernst nimmt man eigentlich seinen Job und könnte man vielleicht mal aufhören, sich gegenseitig nur noch Jobs zuzuschachern und den Status quo zu erhalten.
Das hat mit 50-1 so viel zu tun. Von der Kostenseite begreifen und nicht nur immer von der Umsatzseite. Aber ja, das wird jetzt Nico wieder zu analytisch. Also
ich habe was anderes.
Wir müssen in die Dampfplauder-Ecke zurück.
Wir reden über Status Quo. Wir können natürlich das Ganze auch mal in die andere Richtung drehen. Jetzt gab es so ein bisschen die Befürchtungen hier und da aufgrund dieser EuGH-Entscheidung und aufgrund natürlich der kniffligen Situation mit Leverkusen und Wolfsburg und Leipzig zum kleineren Teil, dass eventuell am Ende 50-1 kippt. Dazu wird es ja nicht kommen, aber natürlich muss man sich irgendwie einigen. Könnte es aber sein, dass jetzt einige Hardcore-Fanszenen, nicht Tennisbälle werfen, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, jetzt auf die Barrikaden gehen, während dieser Verhandlungen, die jetzt anstehen bald. Die Stellungnahmen von Bayer AG und Co. werden jetzt eingeholt bis Ende Oktober. Und danach gibt es da vielleicht wieder Fanproteste im Winter, weil mal einige Fanszenen fordern, weg mit Leverkusen, Wolfsburg. Ausgeschlossen ist es nicht. Der Kicker hat es bereits angedeutet, ja, in dem Artikel.
96 hat das übrigens, die Fanszene hat das auch schon offen postuliert, dass sie, dass die Ausnahmen sollen quasi aus ihrer Sicht runtergefahren werden.
Und Braunschweig-Fans wollen sicherlich Wolfsburg auch weghaben und Köln-Fans sagen sich, Leverkusen brauchen wir nicht, der Rhein gehört uns. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht sogar das jetzt als Kniff genutzt wird von einigen Fanszenen zu sagen, ey, jetzt hauen wir mal richtig auf den Tisch, weil bei Leverkusen zum Beispiel gehen uns schon gehörig auf den Keks.
Also das ist echt, also wenn du Brand stiften willst, dann könntest du es machen, ne? Also das ist, also wo das für hinführen kann, das haben wir ja eben beschrieben, weil das Kartellamt sagt, boah, die Ausnahmen sind echt schwierig, überlegt euch da was. Eine richtig gute Lösung habe ich noch nicht gehört, außer es müssen halt irgendwie wieder 50+1 Anteile zum VfL Wolfsburg e.V. und Bayer Leverkusen e.V. Dagegen werden dann aber die Konzerne VW und Bayer AG ziemlich sicher klagen müssen, das sagt das Aktiengesetz. So, und wo das hinführt, das weiß man auch nicht so hundertprozentig.
was die Zukunft angeht, da gehen wir gleich gerne rein. Oder das ist ja, das müssen wir ja am Ende nochmal zum Schluss des Ganzen ja nochmal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Aber einmal ganz kurz das Endzeit-Horror-Szenario sich vor Augen führen, in dem wir ja stecken, wenn es um Fußball in Deutschland angeht. Stolz sein auf 50 plus 1, auf der anderen Seite gelangweilt davon zu sein, dass Bayern München von den nächsten 20 Meistertiteln auch wieder mindestens 18 gewinnen wird. Dazu eine Wettbewerbsungleichheit mit internationalen in den internationalen Ligen, die ab und zu durch kleine Highlights, die aufgrund von vielleicht schlauer Transferpolitik oder sportlichen Highlights mal ein kleines bisschen angezündet wird, dann aber in der Regel eher so wie Atletico Madrid gegen Eintracht Frankfurt niedergewalzt wird, wenn es um den Keim Hoffnung gibt, dass es mehr gibt als Bayern München im internationalen Fußballbereich. Und mittendrin ein Haufen Traditionsvereine, inklusive Borussia Mönchengladbach, die mehr ums Überleben kämpfen und sehenden Auges auch aufgrund wahrscheinlich von Struktur und aber auch Fachpersonal zusehen müssen, wie ihnen Mainz 05, Freiburg und Augsburg den Rang ablaufen und definitiv höher gerankt sind in jeder Art von Wertetabelle innerhalb des schönen deutschen Fußballs, über den wir reden. Wenn man mal ehrlich ist, ist doch dieser Gesamtcocktail einfach ein riesiger Haufen Bockmist, wenn es darum geht, das Fußballromantikerherz von wir reden von einer tollen Bundesliga, wo alle drin sind, am Ende spielt einer Europapokal, der Pokalsieger und gewinnt vielleicht irgendwas und so weiter. Da sind wir doch am Ende des Lateins oder der Fahnenstange gar nicht angekommen. Oder?
Nee. Weil, also erstens, ich glaube, wenn wir jetzt mal nach England schauen, ich habe es jetzt gerade nicht sofort parat, Konstantin wird es haben, ich glaube, von den letzten 10 Meistertiteln gingen auch 6 oder 7 an eine und dieselbe Mannschaft. Das heißt, nur weil du 50 plus 1 verabschiedest, heißt das nicht, dass du plötzlich Diversität auf den Meisterbalkonen haben wirst. Wenn ich mir angucke, von den letzten 10 Meisterschaften, die Bayern hier geholt hat, dann waren das hier und da auch das Versagen von Borussia Dortmund und nicht unbedingt das Gewinnen von Bayern München. Stichwort, was war das, gegen Mainz oder am Ende noch?
Ja, also, das war einmal.
So, ja, ja, gut, 2023. Aber so nur heißen auch da, ich glaube, wo Bayern wirklich, wo 50 plus 1 ein Hindernis ist, ist, dass Bayern durchgängig die Champions League gewinnt. Das ist wahrscheinlich ein Hindernis, ja, kann man so sagen. Bei deren Transferpolitik, glaube ich, werden wir trotzdem noch einigermaßen eine spannende Meisterschaft haben, wenn die anderen vielleicht ein bisschen besser wirtschaften oder aber auch Frankfurt. Schau mal, wie viel Asche du verdienen kannst, wenn du gutes Scouting hast. Ja, also da brauchst du nicht unbedingt immer nur Investoren. Der Krösche macht ihn ja jede Saison 150 Mille allein an Transfer erlösen, weil er irgendeinen holt, den angeblich alle auf dem Schirm hatten.
Und mal ganz kurz, Frankfurt kann die behalten, ne? Also die Wirtsmillionen über Gewinnabführungsvertrag von Bayer an die Bayer AG. Also die müssen die Gewinne abführen und können die auch nicht thesaurieren. Da hat 50 plus 1 einen sehr negativen Effekt für die. Und generell bin ich bei dir. Also dieses Bayern-Argument, das ist natürlich ein Totschlagargument. Das ist auch so plakativ, ja, stimmt. Aber wenn ich mich nicht irre, das hat die DFL gesagt, hat die Bundesliga, glaube ich, die meisten unterschiedlichen Vereine in den Europapokalplätzen von allen großen Ligen. Also das spricht ja wieder
keine
für...
Nation. Es gibt keine Nation, die so viele internationale Teams hatte wie die Bundesliga.
Weil in der Bundesliga normalerweise ja immer so die ersten 3, 4 Plätze sind relativ klar und dann irgendwie immer in der Europa League oder früher UEFA Cup, da landet mindestens immer ein Außenseiter, wenn nicht sogar 2 oder heute in der Conference League, die am meisten nächsten Jahr wieder abspielen, muss man ehrlicherweise sagen, ist immer so.
Schöne Grüße nach Mainz.
Ja, aber es ist ja zumindest mal ein Kontraargument, muss man sagen, gegen dieses immer leidige, oh, die Liga ist so in Beton gemeißelt. Das ist ja leider nur für Platz 1 der Fall. Und wenn wir mal über Abstiege reden, wer da alles runtergeht und wieder hochgeht, also das ist ja auch alles andere als irgendwie fest betoniert, sondern sehr fluide.
Selbst wenn 50 plus 1 fallen würde, würden die Bayern ja trotzdem weiter Meister werden in der Regel.
Glaube ich auch.
Also ich meine, also würden dann vielleicht würde es 1, 2 Vereine geben, die ein bisschen mehr dran sägen. Aber das, was auch, wo ich mir auch noch schwer tue, bevor wir vielleicht nochmal dann über die möglichen Fanproteste sprechen, die eventuell im Winter kommen, war nicht Tennisball auch damals im Winter, wie es immer sei, ich kann mir trotzdem irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass jetzt, wenn 50 plus 1 fällt, also in meiner Vorstellungskraft, da fehlt was, wenn jetzt 50 plus 1 fallen würde, dass dann plötzlich, ich weiß nicht, irgendwie Saudi-Arabien oder ein Investor aus Indien plötzlich Borussia Dortmund übernimmt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also es ist in meiner Vorstellungskraft gar nicht da. Oder dass plötzlich Eintracht Frankfurt in der Hand eines marokkanischen Milliardärs wäre.
Also ich kann dir sagen, wann das passiert, nämlich wenn die den Karren mal an die Wand gefahren haben, so wie bei 60, ne? Also und solange das nicht passiert, werden die verantwortlichen Personen, das sind ja dann immer noch die Leute aus dem e.V., die werden alles dafür tun, dass sie nicht diejenigen sind, die den Schlüssel dann den Ismaik 2 geben. So, aber wenn du in so eine Situation kommst wie Hertha damals, also wobei man muss mal sagen, bei Windhorst war es ja gar nicht so, Tommy, ne? Da sind sie eher dem Geld erlegen, aber richtig, also bei 777 war es natürlich so, da war es halt alternativlos und bei 60 war es ja auch alternativlos. Die kriegst kein Geld mehr von irgendjemandem, dann ist Investor halt deine letzte Chance, ne? Und ich meine, du müsstest es halt so hinbekommen, dass du über ein anderes Lizenzverfahren, über andere Checks and Balances, was die Kohle oder die finanzielle Stabilität von Vereinen angeht, dass die halt nicht in solche Schieflagen kommen, dass sie irgendwann mal aus der Not an so einen Investor gehen. Wenn du das verhindern kannst, dann hast du, gibt's glaube ich keine so eine krasse Anreizwirkung, wirklich jemandem die Mehrheit zu geben. Jemand reinzuholen, das kannst du jetzt schon. Aber die Mehrheit, boah.
Wird es Proteste geben, Jungs? Wird es Proteste geben von St. Pauli, Frankfurt und anderen, die dann sagen, weg mit Leverkusen und Wolfsburg? Ich sehe das nicht mal als unrealistisches Szenario, wenn wirklich der, auch wenn da keine Lösung gefunden wird jetzt im November oder so.
Ja, aber von den Fantribünen ist das doch...
Von den Ultras nicht.
Also, das siehst du nicht, ich kann mir locker vorstellen, ja. Das, weil es doch auch ein ganz...
RB, ja.
Ja, oder also Leipzig vielleicht als Angriffsfläche.
Wolfsburg und Leverkusen kann ich mir nicht vor. Selbst Wolfsburg ist doch inzwischen schon irgendwo arriviert. Ich hätte sogar gesagt, selbst Hoffenheim außerhalb von Dortmund ist eigentlich schon so arriviert, dass da, glaube ich, die wenigsten gegen schreien würden. So, den Case gibt's nicht mehr. RB das ist natürlich
sicher,
schon...
dass sie in den großen Vereinen, die Fanbrokubieren, sauer sind, dass sie sportlich im Zweifel vielleicht auch dadurch gehemmt sind, dass da viermal Werksvereine sind, die ihnen die Plätze wegnehmen.
Meinst du, dass die Ultras ernsthaft, dass die
aber
sich
das
trauen
fällt
würden,
doch nicht
gegen
jetzt plötzlich auf. Das
na, aber ja jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt kannst du Druck machen. Weil jetzt ist die Möglichkeit da, Druck auf die DFL auszuüben und zu sagen, ey, ihr müsst was machen, Also ihr müsst laut Bundeskartellamt etwas machen. Ihr müsst über die Ausnahmeregeln nachdenken und müsst da eine neue Lösung finden, weil die Regeln müssen konsistenter sein. Es darf nicht so viele Ausnahmeregeln geben, mal salopp gesagt. Jetzt weg mit denen. Mhm. Oder zumindest weg mit Leipzig, weg mit Leverkusen. Ich weiß, Wolfsburg ist irgendwie so harmlos auf eine gewisse Art. Und ich habe auch das Gefühl, auch. So da, weil der VW dahinter steckt und weil das ist so urdeutsche Industrie. Bayer AG hat einen anderen Ruf. Vielleicht weniger, aber so, ey, weg mit RB Leipzig zum Beispiel. Jetzt.
Ja, also ich bin ja als Fußballfan sozialisiert auch mit dem VfL Wolfsburg und auch Bayer Leverkusen. Das sind ja fast schon auch Traditionsvereine, kann man sagen. Auch wenn es die Ausnahmeregelung gab und ja, da steckt dann irgendwie auch noch was dahinter. Früher, wer war es früher noch? Uerding, ne?
Ja, Bayer-Uerding, ja. Aber das war natürlich keine Ausnahmeregelung, weil die waren dann schon vor der 50-1-Regel der KfC Uerding genau. Wieder. Wobei, Tommy, ich erinnere mich, vor einigen Sendungen hast du dich mal darüber aufgeregt, dass Bayer Leverkusen Minus machen kann und dass er das am Ende ausgeglichen wird von der Bayer AG.
Ich finde auch die Ausnahmeregelung eine Katastrophe. Ich sag nur, ich kann mich persönlich nicht so entzünden an der Existenz dieser Vereine, sodass ich jetzt sagen würde, die müssten jetzt weg, denn meine Cola-Dosen damals mit den Vereinswappen, die hatten schon deren beiden Wappen da drauf und dementsprechend gehört das für mich zur Fußballlandschaft inzwischen.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz.
Sportlich irrelevant an der Stelle
genau.
Bisher gewesen.
Hand aufs Herz. Jetzt, ich frag dich gleich auch, Nico. Also, oder ich fange mal mit Nico an. Also Abstieg Werder oder Wolfsburg raus? Das ist ein real case.
Was sind das für ein wie...
Du kannst den Abstieg von Werder verhindern in die zweite Bundesliga, indem du Wolfsburg rausvotierst, weil du 50+1 oder die Ausnahmeregelung.
Rico würde doch jetzt jeden Verein vor den Bus werfen bei dem Szenario.
Ja, würdest du das wirklich machen? Ich frage dich gleich auch, Tommy, und dann frage ich mich selber. Also,
ich verstehe die Frage. Du sagst, ich könnte den Abstieg von Werder Bremen verhindern, indem ich Wolfsburg aus der Bundesliga rausschmeiße?
Ja, indem du bist jetzt das Zünglein an der Waage. Du hast die entscheidende Stimme, ob die Ausnahmeregelungen von 50+1 Bestand haben oder nicht. Und wenn
ich
du sag sagst,
ich
keine,
verstehe die Frage nicht.
Du hör mir doch mal zu. Wenn du jetzt sagst, hey, pass mal auf, ich votiere für keine Ausnahmeregelung mehr, dann muss Wolfsburg nicht unmittelbar absteigen, aber wir spielen das Szenario mal so. Also VW muss dann quasi die Anteile an den VfL e.V. zurückgeben und dadurch steigen sie ab.
Ja, cool, in Ordnung.
Das würdest du machen? Dafür würdest du Tennisbälle werfen?
Du bist ja vermischt zwischen der Frage und
ich Tennisbälle, sagen,
das ist eine sehr, sehr weite Strecke.
Hey, du hast doch gerade gesagt, er kann es einfach entscheiden, wie so Tennisbälle werfen.
Ja, ich werfe keine Tennisbälle.
Nee,
ich
genau.
Entscheide es. Also, aber ich würde nicht dafür rotieren, weil ich...
Du wirfst einfach danach auf Wolfsburg aus Heme, wirfst noch ein paar Bälle hinterher.
Nee, sag, es gibt ja zwei Ebenen da drin. Die eine ist, dass ich schon, ich stelle die ganze Zeit die Fragen, also ich höre zu, aber wenn ich 50 plus 1 beachte, ich finde schon irgendwie, ich komme nun mal aus dem Wertekompass und ich finde, das ist dieses letzte kleine Ding, was das Ganze beschützt.
So. Und ich frage dich ja, ist das wichtiger als ein Werder-Abstieg?
Kai, lass mich quatsch jetzt hier die ganze Zeit. Lass mich mal kurz ausführen. Dieser Sockel hier, den beschütze ich gerne so ein kleines bisschen. Und dazu gehört auch, dass in meinem tiefsten Inneren ich natürlich es kacke finde, denn Bayer Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim und Leipzig Vorteile haben, die Werder Bremen nicht hat. Und ich natürlich dann gerne die ausgleichen wollen würde, um den Wettbewerbsvorteil auch wirklich 50 plus 1 narrativ romantisch aufzubauen. Dass ich, wenn ich mir Bayern München angucke, weiß, dass das Ganze ja im Prinzip da genauso funktioniert. Das ist ja auch ein investmentgeführter Verein, eigentlich ohne, dass sie es zum investmentgeführten Verein machen. Das ist ein anderes Thema, wird zu groß hier. Aber grundsätzlich möchte ich das beschützen. Denn ich finde, das ist das, was am Ende des Tages auch den Fußball hier ausmacht. Und trotzdem weiß ich, dass das dazu führt, dass das sportlich alles nicht weiter relevant wird in den nächsten Jahrzehnten.
Aber jetzt checke ich überhaupt erst die Frage, Kai, du hast es, glaube ich, falsch formuliert. Du würdest sagen, okay, Nico, du willst das beschützen, aber ist es dir auch so wichtig, dass du sozusagen sagen würdest, es ist mir wichtiger, als dass Werder in der Liga bleibt?
Ja, exakt.
Weil du hast nämlich die Option vorhin aufgemacht, Werder bleibt drin und dafür fliegen die aus der Liga. Werder geht
runter. Ja, ich meinte es vielleicht falsch.
Also, okay.
Aber ja, das
also
ist die
eigenes Interesse
Frage.
Versus großes Interesse.
Ja,
okay, exakt. Verstanden.
Nico hat sich fürs eigene Interesse entschieden, so wie ich das verstanden habe. Er lässt Werder in der Liga und entzieht dem VfL die Grundlage für seinen Sonderstatus.
Ja, aber auch da verstehe ich die Frage nicht, ehrlicherweise.
Ich glaube auch, wenn man jetzt Fangruppen irgendwie in Gladbach, Mainz, Augsburg oder in Ostberlin fragen würde, ihr könnt drinbleiben, müsst aber dann Leverkusen, Wolfsburg oder Wolfsburg zumindest die Ausnahmegenehmigung entziehen, dann sagen die alle, jawohl, okay, gerne, wo müssen wir unterschreiben? Wie schnell geht das?
Wir würden sogar absteigen.
Und ich bin mir da nicht sicher, ob ich das so beantworten würde, weil ich keine Ahnung. Dann hast du ja diesen von eben beschriebenen Prozess losgetreten. So, die klagen dann und dann weiß man ja überhaupt nicht, wo der ganze Mist hingeht. Wir haben ja schon gesagt, okay, 50 plus 1 scheint irgendwie rechtssicher. Aber ey, you never know, ne? Wenn dann irgendwie Bayer und VW auf einmal dagegen klagen.
Ja, wenn das Bundeskartellamt sagt, ihr braucht konsistentere Regeln und am Ende sagt die DFL, okay, ist eine konsistente Regel, keine Ausnahmeregelung mehr, so ist es jetzt, 50 plus 1 muss gelten, wenn ihr dagegen verstoßt, entziehen wir euch die Lizenz für die ersten zwei Ligen, ihr könnt in der dritten Liga weitermachen, der DFB kann dann mit euch irgendwie umgehen. Also ich meine, am Ende kann man auch sagen, man macht es radikal, das will natürlich bei der DFL keiner, weil ich meine, am Ende, wie schon gesagt, gerade Leverkusen, Wolfsburg, VW ist ja auch irgendwie Sponsoring-Partner der neuen Nationalmannschaft, ne? Also und solche Dinge.
Jetzt wird's.
Ich finde ja aber auch, dass die ganze Diskussion über die Sonderregel, dass er auch, es wird nicht passieren.
Ja, aber irgendwas muss passieren. Irgendwas muss passieren.
Ja, also die Sonderregel ist, also schaut mal, wir haben ja jetzt, der Anlass der Diskussion ist ja, dass wir jetzt glauben, wenn diese Sonderregel irgendwie jetzt nochmal angefasst wird, wackelt das ganze Konstrukt. Also ich stelle mir jetzt mal die Frage, die du mir nicht gestellt hast. Vielen Dank, Tommy. Wenn du eine Regel bestimmen könntest, die nie wieder verändert werden darf im deutschen Fußball, welche wäre das? Danke für die Frage. Ich würde sagen, 50 plus 1 muss für immer bleiben. Für immer, egal. Nach mir.
So wie so es jetzt ist, mit den Ausnahmen.
So wie es jetzt ist, muss es für immer bleiben. Wir haben
mit den Ausnahmen.
Naja, das ist die entscheidende Frage.
Von mir aus mit den Ausnahmen jetzt, auch so wie wir da sind.
Aber dann nur Leverkusen,
auch so, wenn ich dadurch meine Ruhe habe bei der Diskussion. Und dann darf das Gesetz nie wieder angefasst werden, wird sozusagen Schlüssel weg, ab ins Wasser geschmissen. Und innerhalb dieses Konstrukts können wir gerne uns kommerzialisieren, monetarisieren und machen.
Aber pass mal auf, ich schließe jetzt ab. wir sind alle müde, wir wollen ins Bett. Aber unser Spirit Animal, Klaus Hoffmann vom FC Augsburg, die Story wollte ich vorne schon erzählen, also der hat das Game nämlich durchgespielt. Der hat nämlich erst die Anteile vom FCA über die Investoren GmbH gekauft, also 99% plus, ich sag mal, 49% der Stimmberechtigten und sich dann zum Präsidenten wählen lassen. Dann konnte er nämlich alles, damit hat er die 50 plus 1 nur eingesackt.
Ja.
Shoutout, stark. Klaus Hoffmann.
Stark, stark, stark. Du, ach, ich weiß auch nicht. Es ist schwierig und ich glaube, wir werden ehrlicherweise also heute keine Antwort mehr darauf kriegen. Konstantin Eckner malt im dunklen Kämmerlein in Berlin gerade schon die Plakate für die Winterspiele ist auf.
Ich male die Tennisbälle schon an.
Tennisball.de und kauft die Reste zusammen. Ich weiß nicht, wie das ausgeht und ich glaube aber, dass der romantische Gedanke 50 plus 1 muss bleiben. Der stärkere ist und trotzdem sagt die Realität ja irgendwie, es weicht immer weiter auf.
Friedrich Merz hat dazu auch gesprochen auf der Generalversammlung der Bundesliga, ne? Der hat sich auch für 50 plus 1 stark gemacht, um bitte alles zu lassen. Also die ziehen jetzt alle Register, ne? Ist schon ganz geil.
Wir werden hier drüber berichten, wenn es weitergeht und dann werden wir die 50 plus 2 Folge auf jeden Fall machen. 50 plus 2 ist ein Podcast, ne? Das geht nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist Trademark Infringement.
50 plus 1 und 1, mal gucken.
Ich finde, das sollte jetzt alles einfach ab sofort das Kartell heißen.
Ja, mal gucken. Schön, euer Fußball hat versucht, 50 plus 1 für euch ein kleines bisschen schmackhaft zu machen. Mal gucken, worüber wir in 2 Wochen reden. Borussia Mönchengladbach wird es aller Voraussicht nach nicht sein. Aber alles andere ist komplett offen, inklusive neue Rubriken bei Tommy Mühr. Was es ist, werdet ihr erfahren beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und denkt dran, Campfire, ne? Und dieses äußerst bescheidene Quiz heute von Kai Rippe, das könnt ihr dadurch sprechen ohne mich. Tschüss.